Der Rapsanbau ist aus vielen Ackerbaukulturen Deutschlands nicht mehr wegzudenken. Wenn wir uns ganz Deutschland anschauen, haben wir sicherlich auch einen Schwerpunkt im Norden Deutschlands. Die Gründe sind, dass man mit Raps gerade getreidelastige Fruchtfolgen auflockern kann. Wir unterbrechen Krankheitszyklen im Getreide. Wir haben auch Vorteile vielleicht bei der Gräserbekämpfung, Stichwort Kerb-Einsatz in Raps und der Wechsel von Wirkstoffen. Und der Raps liefert natürlich auch einen enormen Vorfruchtwert, den der nachfolgende Weizen mit höheren Erträgen dankt. Allerdings gibt es auch Herausforderungen. Neben den politischen Restriktionen, die sich auf die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln bzw. Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auswirken oder den Einsatz von Nährstoffen begrenzen, Stichwort weniger Stickstoffeinsatz in den roten Gebieten, gibt es weitere Faktoren, die den Rapsanbau herausfordernd machen oder vielleicht sogar begrenzen. Dazu zählen Fruchtfolgekrankheiten wie Verticillium oder Kohlhernie. Und gerade mit der Kohlhernie möchten wir uns heute intensiver auseinandersetzen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Raps-Profi-Talk zum Thema Kohlhernie-Resistenz, mehr Anbausicherheit in engen Fruchtfolgen. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin Daniel Dabbelt, ich bin Redakteur bei Top Agrar im Ressort Ackerbau und darf die heutige Veranstaltung moderieren. Heute ist die zweite Veranstaltung vom Raps Profi Talk in diesem Winter. Wir hatten schon im Januar eine. Da ging es um 50 Jahre Rapsanbau für die Zukunft lernen, war da der Titel. Wer das nicht gesehen hat, kann sich das bei YouTube nochmal anschauen. Da ist die Sendung online mit sehr interessanten Gästen und wirklich viel Inhalt, wo viel zurückgeblickt wurde in die Vergangenheit, aber dann auch Empfehlungen für die Zukunft rausgearbeitet wurden. Wir senden heute wieder aus dem Studio bei uns hier in Münster-Hiltrup vom Landwirtschaftsverlag. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe auch Gäste wieder an meiner Seite. Das sind zum einen Frau Professorin Dr. Beke Strelo von der Hochschule Neubrandenburg, wo sie eine Professur für Pflanzengesundheit innehat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Zu meiner Rechten ist Frau Ulrike Böttcher von der Insel, von der schönen Insel Rügen. Frau Böttcher ist Geschäftsführerin eines landwirtschaftlichen Betriebs, dem Betrieb Lauterbach. Aus Sie heiße ich herzlich willkommen.
Es freut mich, hier zu sein.
Und last but not least, Jan-Niklas Glarmeier vom Rapul Gesellschafter der NPZ. Herr Glarmeier ist Anbauberater und verantwortlich für die Saatgutproduktion in Schleswig-Holstein und Dänemark. Herzlich willkommen, Herr Glarmeier.
Vielen Dank.
Wir haben das im Vorfeld so besprochen, dass auch die drei Gäste sich anschließend noch ein bisschen weiter im Detail vorstellen werden. Also da kriegen Sie auch noch ein bisschen mehr Infos zu den Persönlichkeiten selber. Schön ist aber natürlich, dass wir hier wirklich einen Mix haben aus Praxis, Wissenschaft und der Züchtung. Und mit Ihnen möchte ich dann Fragen diskutieren zur Kohlhernie, zum Beispiel welche Rolle die Kohlhernie heute einnimmt, wie der Krankheit zu begegnen ist und was resistente Sorten leisten können. Im Vorfeld haben Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, auch schon Fragen an uns gesendet, meistens mit der Anmeldung. Die haben wir zum Teil in die Moderation schon mit einfließen lassen. Sie haben jetzt aber auch noch die Möglichkeit, während der Veranstaltung weitere Fragen zu stellen. Das können Sie über die Chat-Funktion machen. Das haben Sie unten rechts in Ihrem Bildschirm. Der Chat ist die ganze Zeit offen und sobald eine Frage aufkommt, tippen Sie die eben rein. Ich bekomme sie dann gleich hier auf meinen Laptop und dann lassen wir die in die Diskussion mit einfließen. Gut, dann möchten wir in die Diskussion einsteigen. Zuerst möchte ich ein bisschen rausarbeiten mit Ihnen, was Kohlhernie tatsächlich ist und wo Ihre Berührungspunkte sind. Frau Strelo, fangen wir doch vielleicht mit Ihnen an. Erklären Sie uns doch bitte in aller Kürze, was Kohlhernie einfach wirklich ist. Wir wollen hier einfach wirklich eine Basis schaffen, um das mal abzuholen und sagen uns dann noch, welche Berührungspunkte Sie in Ihrer Arbeit mit dieser Krankheit haben.
Gerne. Das ist ein Bodenorganismus, der kommt in Form von Dauersporen im Boden vor und diese Dauersporen sind sehr widerstandsfähig, sehr persistent. Also die können da ungünstige Witterungsbedingungen gut überleben. Eine Besonderheit ist, es ist ein obligat-biotropher Erreger. Das bedeutet, dass er die lebende Pflanze braucht, um sich vermehren zu können. Also diese Dauersporen, die liegen da nur vor. Und nur wenn eine Wirtspflanze angebaut wird, dann wird dieser Erreger, diese Dauersporen, kann vermehrt werden sozusagen. Und
wenn Sie von Sporen sprechen, ist es ja dann ein Pilz? Kann man es den Pilzen zuordnen?
Oder? Nee, der gehört nicht zu den Pilzen, also nicht zu den echten Pilzen, zu denen die meisten anderen Pathogene gehören, die bei uns in der Landwirtschaft eine Rolle spielen. Es ist ein Protist, es ist ein einzelliger Bodenorganismus, genau, aber eben kein Pilz. Okay. Man hat ihn früher tatsächlich mal da einsortiert, aber dazu gehört er nicht. Und zum Wirtspflanzenkreis gehören Kreuzblütler, also alle unterschiedlichen Arten, die zu den Kreuzblütern gehören. Viele Kulturpflanzen, Unkräuter, aber eben auch Zwischenfrüchte. Ich glaube, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Und nur wenn die eben angebaut werden, diese Kulturpflanzen, dann erhöht sich diese Dauersporenkonzentration im Boden. Mhm. Er befällt ausschließlich die Wurzeln der Wirtspflanzen und lebt intrazellulär in der Wurzel. Und das erkennt man, ich glaube, eingangs haben Sie gesehen, so eine schöne, dicke, fette Galle. Ne? Das ist das typische, charakteristische Symptom dieser Krankheit. Die nennt man eben auch Hernien, deswegen der Begriff eben Kohlhernie oder Kohlhernie. Das ist so ein bisschen regional unterschiedlich.
Genau, wie man es ausspricht, da haben wir uns gestern auch schon drüber unterhalten. Das ist tatsächlich, es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch oder das so ein bisschen auch, aus welcher Region man kommt, ob es die Kohlhernie ist oder die Kohlhernie.
Genau, ich glaube, beides ist richtig, aber eigentlich würde es vielleicht Sinn machen, weil es Hernien sind oder weil es Gallen sind und Tumore sind. Aufgrund dieses Symptoms wäre vielleicht Kohlhernie tatsächlich sogar richtiger. Aber ich sage auch immer Kohlhernie.
Für heute behalten wir es auch einfach so bei, wie es jeder gelernt hat und kann. Da muss sich jetzt keiner Stress mitmachen.
Genau, denke ich auch. Also in der Wirtspflanzenwurzel lebt er dann ausschließlich. Man kann es oberirdisch auch sehen. Die Pflanzen welken, die gehen nicht ins Längenwachstum. Also gerade so im Frühjahr, wenn die anderen Rapspflanzen, die gesunden, anfangen, ins Längenwachstum überzugehen, bleibt die infizierte Pflanze klein, weil durch diese große Galle, kann man sich schon vorstellen, da ist häufig kaum gesundes Wurzelwerk übrig.
Wann werden denn die Pflanzen infiziert?
Früh, sehr früh tatsächlich. Also der Erreger braucht junge Wirtspflanzenwurzeln, weil der erste Zyklus ist so, dass ausschließlich die Wurzelhaare infiziert werden. Und diese Wurzelhaarzone, die ist direkt hinter der Wurzelspitze. Und wir haben die meiste Sporenkonzentration oben im Boden. Das heißt, wenn jetzt die Rapspflanze wächst und keimt, so eine Keimlingspflanze ist besonders empfindlich. Und wenn wir so eine große Rapspflanze haben, die dann schon eine lange Pfahlwurzel ausgebildet hat, dann bilden sich maximal an den Seitenwurzeln so kleine Gallen. Also da muss nicht immer die Pfahlwurzel betroffen sein, sondern es können auch ausschließlich die Seitenwurzeln betroffen sein.
Ja, okay. Gut soweit, interessant. Sagen Sie noch mal ganz kurz Ihre Berührungspunkte jetzt mit der Krankheit?
Ich habe über das Thema promoviert an der Universität Rostock und habe mich da intensiv mit dem Erreger beschäftigt natürlich. Und eigentlich war mein Traum, also der Erreger kommt in unterschiedlichen Rassen vor. Kohlhernie ist nicht gleich Kohlhernie, also wir haben unterschiedliche Rassen. Die sehen morphologisch, kann man die nicht auseinanderhalten, aber die unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, pflanzliche Resistenz zu überwinden. Und wir haben auf den unterschiedlichen Flächen bei uns Rassengemische. Und eigentlich habe ich davon geträumt, so einen Schnelltest zu entwickeln, weil wir brauchen für viele Forschungsfragen oder auch praktische Fragen Wissen darüber, was für Rassen haben wir da überhaupt bei uns auf dem Acker. Ja. Und ich dachte, ich würde gerne einen Schnelltest haben. Den gebe ich dann den Landwirtinnen und Landwirten und die können dann sagen, hey, ich habe Rasse A, B, C und D da und kann da bestimmte Maßnahmen sozusagen ableiten. Aber das hat leider nicht geklappt.
Hat bislang noch nicht geklappt.
Nee, genau.
Auch da über das ganze Thema Rassen sprechen wir anschließend oder später auch nochmal. Vielen Dank soweit. Dann würde ich Frau Böttcher, Sie einmal bitten, dass Sie sich einmal selber nochmal kurz vorstellen, Ihren Werdegang vielleicht auch und vor allen Dingen Ihren Betrieb. Wir haben natürlich draußen auch viele Praktiker sitzen. Die interessiert natürlich immer, was da auch wiederum für eine Praktikerin sitzt und was da für einen Betrieb hintersteht.
Ja, also mein Name ist Ulrike Böttcher. Ich bin 45 Jahre alt, Diplom-Agraringenieur. Und habe meinen Betrieb auf der Insel Rügen, genauer gesagt im Süden der Insel Rügen am Greifswalder Bodden. Und ich habe noch einen Mitgesellschafter und mit dem bewirtschafte ich zusammen einen ca. 1300 Hektar großen Betrieb. Also wir haben sowohl Ackerbau oder hauptsächlich Ackerbau mit einer kleineren Mutterkuhhaltung. Und ja, wir sind inzwischen doch recht breit aufgestellt, was die Kulturenfolge betrifft. Also wir bauen Raps, Weizen, Gerste, Roggen, Mais und inzwischen seit ein paar Jahren auch Erbsen an.
Ja, okay. Gehen wir vielleicht auch einmal da schon mal ganz kurz nur in die Kohlhernie. Welche Rolle spielt das für Sie? Wenn Sie Kohlhernie hören, denken Sie, habe ich nicht?
Ja, also wir sind ein Betrieb, der schon sehr, sehr lange mit der Kohlhernie lebt. Also ich bin jetzt das 21. Jahr in dem Betrieb beschäftigt und oder tätig, sage ich mal. Ich kenne das nur mein ganzes Berufsleben lang. Ja. Auf unserem Betrieb weiß ich aus Erzählungen, dass es das eben auch schon bereits vor der Wende gegeben hat. Kolanie war ein Thema, was sich vergrößert hat, würde ich mal sagen. Und inzwischen gehen wir davon aus, dass die gesamte Betriebsfläche auch betroffen ist von Kolanie.
Ja. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, ganz Rügen ist betroffen oder muss man das differenzieren?
Also ich sage mal so, es gibt Berufskollegen, die der Meinung sind, dass es bei ihnen noch nicht aufgetreten ist, zumindest nicht auf allen Flächen. Mhm. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass es jetzt auf der ganzen Insel vorkommt.
Ja, okay. Gut, vielen Dank. Herr Glamayer, welche Rolle spielt die Kolanie in Ihrer täglichen Arbeit? Und vielleicht machen Sie auch noch mal so die Klammer ein bisschen zu, so was bedeutet Kolanie für Gesamtdeutschland?
Dann würde ich mal mit Gesamtdeutschland anfangen. Also wir wissen, dass etwa 9 bis 10% der Rapsanbaufläche mit kolanieresistenten Sorten angebaut wird. Ob das dann immer alles auch Kolanieflächen sind, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, dass es eben, oder es wird hochgerechnet, dass es eben kolanieresistente Sorten sind, die sich da im Anbau befinden. Also spielt Gesamtdeutschland eher eine untergeordnete Rolle, sag ich mal so. Und wenn wir jetzt aber Richtung Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern gucken, entlang der Ostsee, also in den traditionellen Rapsanbaugebieten, da steigt dieser Wert auf 25 bis 30% sogar.
Okay. Also da sehen wir schon. Also ganz klar den Schwerpunkt auch im Norden, in den klassischen Rapsanbaugebieten.
Genau, da sehen wir schon, dass das eine sehr große Rolle spielt. Und das war eben auch mit ein Grund, warum wir, da kommen wir glaube ich gleich auch noch drauf zu sprechen, warum wir das Kolanie-Rassenmonitoring mit der Hochschule Neubrandenburg gemacht haben, weil uns das eben ganz genau interessiert hat, wie der Erreger in Deutschland vorkommt und ja, wie die Verteilung in Deutschland ist. Auf meine Arbeit bezogen, also Sie haben ja erwähnt, ich bin in der Saatgutproduktion tätig. Da achten wir schon drauf, dass wir dort auf Flächen sind, also Raps vermehren, die clean sind in Anführungszeichen. Da sollte weder Durchwuchs eine Rolle spielen, noch Kolanie. Wir wollen da ja möglichst sauberes Saatgut produzieren. Aber wenn ich jetzt in Richtung Fachberatung gucke, da sehen wir gerade dieses Jahr doch vermehrt Anrufe, dass besorgte Landwirte sich melden und sagen, oh Mist, ich habe sogar Kolanie in einer resistenten Sorte jetzt auf meinen Flächen bemerkt. Und das sehen wir doch dieses Jahr vermehrt. Und es liegt, denke ich, ganz klar an diesem besonders nassen
Das wäre meine Frage gewesen, inwieweit wirklich so dieses Wetter eine Rolle spielt, dass wir viel Regen haben seit letztem Herbst, wirklich. Sagen Sie, ist schon ein Zusammenhang dann?
Definitiv. Also der Erreger braucht Feuchtigkeit im Boden, um mobil zu sein, um sich fortzubewegen. Da kann Frau Strelow vielleicht noch viel besser darauf antworten, aber man muss sich den Protisten wie so eine kleine Kaulquappe oder sowas vorstellen, glaube ich. Ne? Der hat eine kleine Geißel hinten, mit der er sich fortbewegt durch die Bodenporen. Mal ganz plakativ dargestellt. Und feuchte Bodenbedingungen und auch milde Bodentemperaturen begünstigen auf jeden Fall einen möglichen Befall.
Ja. Definitiv. Frau Strelow, wie ist es denn? Wie kommt denn dieser Erreger wirklich jetzt auch vielleicht auf eine Fläche, die bislang irgendwo nicht befallen war? Oder wie breitet sich die Kolanie da weiter aus?
Es ist ein bodenbürtiger Erreger, deswegen kann er nur mit kontaminiertem Boden von Fläche A auf Fläche B transportiert werden. Und da spielen wir natürlich mit so verschmutzten Geräten sozusagen oder wo Boden einfach anhaftet an den Maschinen, wird er eben weiter verbreitet sozusagen. Und auf der Fläche vermehrt er sich dann, indem er eben die Pflanze infiziert. Und der hat so ein mobiles Stadium. Also aus dieser Dauerspore, die so dickwandig ist, dieses Überdauerungsstadium, keimt er dann in Form einer Zoospore. Und die ist wirklich begeißelt. Das ist wie so eine kleine Kaulquappe, muss man sich das vorstellen.
Passt das Bild schon,
ja. Ja, genau. Und dann bewegt die sich aktiv im Bodenwasser auf die Pflanze zu. Und deswegen ist die Bodenfeuchte eben so ganz entscheidend.
Bodenfeuchte und Temperatur, also eigentlich mildes Wetter dann auch?
Genau, das hat eher was mit der Geschwindigkeit zu tun, wie schnell eben so sein Lebenszyklus abläuft. Wenn wir warme Temperaturen haben, schafft das tatsächlich im Herbst, also der infiziert ja im Herbst, im wenn die Rapsaussaat ist und wenn wir warme Temperaturen haben, kann er tatsächlich so hintereinander mehrere Infektionszyklen durchlaufen.
Ja.
Das dauert immer, bis er so Gallen ausbildet. Wenn das schnell geht, kann das in 4 Wochen, kann so eine Pflanze, wenn die infiziert ist von der ersten Infektion, hat er dann, braucht er 4 Wochen bis 6 Wochen üblicherweise, bis er dann so eine große Galle, bis sich so eine große Galle entwickelt.
Haben Sie das auch gehört, dass es tatsächlich jetzt in diesem Jahr mehr ist als in anderen Jahren? Aufgrund des,
also,
des Wetters?
Genau, habe ich. Also ich habe ja viel Kontakt mit den Studierenden da in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben einige erzählt, dass sie tatsächlich vermehrt Symptome beobachtet haben. Und in unserem Monitoring haben wir ja auch festgestellt, also die Response aus der Landwirtschaft oder Praxis war wahnsinnig hoch. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass der Erreger die Betriebe schon umtreibt. Dass wir, dass da Interesse ist, dass da ein Problem ist.
Ja.
Weil wir wahnsinnig viele Bodenproben eingeschickt bekommen haben, die wir dann eben untersucht haben auf, auf dieses Rassenspektrum.
Ja, okay. Frau Böttcher, genau, wir haben jetzt zum einen gesagt, das Wetter beeinflusst das Auftreten. Und Sie hatten ja gerade auch schon gesagt, dass Sie es eigentlich nur mit Kolernie kennen bei sich auf dem Betrieb. Und ich weiß, Ihr Vater war ja auch schon Geschäftsführer und aktiv auf dem Betrieb. Wenn wir da aber vielleicht noch mal ein bisschen auch in die Vergangenheit schauen, können Sie sagen, wo es wirklich losging oder welche, was waren sonst entscheidende Faktoren, die vielleicht zu einer Zunahme oder Abnahme von Kolernie geführt haben, zurückblickend?
Also man konnte ja schon feststellen, dass die Fruchtfolgen nach der Wende deutlich enger geworden sind, als sie es vorher waren. Also vor der Wende war es ja eher üblich, dass dort weite Fruchtfolgen, also 7 bis 8-gliedrige Fruchtfolgen, waren ja durchaus die Regel. Das war dann irgendwann nach der Wende ziemlich schnell vorbei. Und das ist meiner Meinung nach, oder die Fruchtfolge ist ja auch, geht ja auch aus der Wissenschaft hervor, ja auch ein entscheidendes Kriterium dafür, dass dieser Zyklus voranschreitet und, die Häufigkeit oder auch die Wahrscheinlichkeit für einen Befall immer größer wird.
Ja. Wie sieht es vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung aus mit Bodenbedingungen generell, Bodenbearbeitung vielleicht sogar oder pH-Werte?
Also der pH-Wert ist natürlich für uns immer ein entscheidender Punkt. Also wir, das ist so ein Basic, sag ich mal. Wir kalken immer vom Raps, also in der Regel bauen wir vor Raps auch Gerste an, dann kalken wir in der Regel schon vor der Gerste, weil die das auch ganz gerne mag. Wie gesagt, Kalkung immer ein Thema und dann eben auch die Sorte.
Ja, okay, gut. Vielleicht, ich glaube, das sind so schon mal auch 3 entscheidende Aspekte. Gehen wir aber, schauen wir mal genauer in die Fruchtfolge. Frau Stelo, wie lange kann denn dieser Erreger wirklich im Boden überleben?
Ewig.
Das heißt aber, ich baue trotzdem alle 4, 5 Jahre ein. Wie passt das zusammen?
Ja, also es gibt Studien, eine schwedische Studie wurde schon vor längerer Zeit mal durchgeführt. Die haben festgestellt, dass auf einer kontaminierten Praxisfläche nach 17 Jahren der Erreger unter der Nachweisgrenze war. Also es hat diese 17 Jahre gedauert, dass man überhaupt feststellen konnte, Mensch, da war mal Kolonie. Es gibt auch eine Untersuchung aus der Universität in Rostock, die haben festgestellt, nach 10 Jahren kompletter Pause von Wirtspflanzen sozusagen, da wurden die Unkräuter regelmäßig, also die kruzifären Unkräuter regelmäßig sozusagen weggeerntet oder entfernt, damit die eben nicht erneut das Sporen in Oculum hochtreiben oder die Dauersporenkonzentration im Boden erhöhen, hat man nach 10 Jahren festgestellt, da kann man immer noch infektionsfähige Dauersporen feststellen.
Ja.
Aber man kalkuliert so ein, dass so um die 4 Jahre, das ist die Halbwertszeit, also man sagt, die Halbwertszeit beträgt so 4 Jahre.
Das ist das also auch die Empfehlung, die Sie aussprechen in die Praxis, 4 Jahre Raps anzubauen oder noch weiter? Oder was ist Ihre konkrete Empfehlung?
Ja, ich würde schon so sagen, so wie Sie das machen, mit so einer 3-jährigen, 4-jährigen Anbaupause, das ist schon gut. Und der Erreger braucht ja ganz bestimmte Witterungsbedingungen, um dann überhaupt erfolgreich infizieren zu können. Und wenn man dann alle 4 Jahre Raps anbaut, dann habe ich hoffentlich ein Jahr, wo der Erreger kein Problem wird, weil es eben nicht nass ist, weil es zu kalt ist. Oder ich eben gut den pH-Wert gut eingestellt habe, dann es muss ja nicht immer zur Infektion kommen. Es kommt ja nur alle Jubeljahre mal zur Infektion.
Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir zum einen wirklich die Sporen im Boden haben, da das mit der Anbaupause steuern, aber dann der nächste Aspekt ist, dass die Bedingungen auch einfach passen müssen, damit es dann zur Infektion kommt. Nochmal, Frau Böttcher, die Anbaupause ist bei Ihnen 4 Jahre in der Regel?
Also 3 bis 5 Jahre, sage ich mal. Also angestrebt sind 5 Jahre, aber aufgrund der geringen Kulturenzahlen schaffen wir das auch nicht immer.
Ja, okay. Herr Glamer, Sie haben es gerade auch schon kurz angesprochen, dass das auch in der Vermehrung eine Rolle spielt, beziehungsweise auch das Thema Ausfallraps. Wie ist Ihr Empfinden hinsichtlich wirklich Anbaupausen und Stichwort auch Ausfallraps?
Also bezüglich Anbaupausen würde ich ganz klar Frau Strelo da beipflichten. 4-5 Jahre sollten eingehalten werden, wenn man weiß, dass da Kolonie ein Problem sein könnte auf der Fläche. Und dann die Stellschrauben, Ausfallraps und Unkrautmanagement, das sind auf jeden Fall wichtige. Also der Ausfallraps sollte spätestens im Vierblattstadium kurz gemacht werden, sag ich mal. Also sei es nun chemisch oder mechanisch, dass dieser Infektionszyklus, den Frau Strelo ja vorhin schon erwähnt hat, eben unterbrochen wird. Also dass diese Phasen eben nicht weitergehen können. Ja. Das Gleiche gilt eben fürs Unkraut. Es gibt ja eine breite Range an Kreuzblütlern,
Unkräutern. Auf Unkräutern, da würde ich gleich nochmal separat einkommen. Mhm. Ich gehe nochmal einmal hier zur Praktikerin. Wie sieht das bei Ihnen aus mit der Ausfallrapsbekämpfung?
Ja, das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Also nicht nur beim Raps, sondern ja bei jeglichem Ausfall. Getreide auch, ne? Dass wir natürlich bestrebt sind, das zu beseitigen, bevor eine Nachkultur raufkommt.
Machen Sie das mal ganz konkret,
ja, also
vom
wir,
Busch an, worauf wird geachtet?
Ja, also nach dem Dreschen eine mehrfache flache Bodenbearbeitung, also in Form entweder von Flachgruppern oder Scheibenecke, aber auch Striegeln.
Ja. Wahrscheinlich dann auch erst den Striegel, so, also erst von flach und dann also langsam tiefer? Oder,
ja, es kommt auch ein bisschen auf die Bedingungen an, sage ich mal, die Witterung vorgeben.
Genau. Ja, okay, also mit anderen Worten auch flexibel,
ja, von genau.
Jahr zu Jahr wieder gucken.
Was, also es gibt was da kein Schema.
Aufpassen, dass man es nicht vergräbt letztendlich, nicht zu ja, schnell, genau. zu früh kommen, genau. zu tief kommen, genau. wahrscheinlich, ja. Jetzt, Herr Glamer, komme ich zu Ihnen noch einmal zurück. Machen wir gerade mal ganz kurz einen Einschub, auch wenn wir später zu den resistenten Sorten kommen. Haben wir denn eigentlich bei diesen irgendwie wieder eine Aufspaltung, dass der auflaufende Raps, hat er die Resistenz oder hat er sie nicht?
Also der Hybridraps, der spaltet nach den Mendelschen Regeln auf. Mhm. Also ein Teil ist bestimmt resistent, ein Teil aber auch nicht. Sodass dann der nicht resistente Ausfallraps oder Auflaufraps dann natürlich noch eine größere Gefahr birgt, um Kolonie zu vermehren.
Ja, okay. Gut, genau, dann hatten wir auch das gerade schon an einer anderen Stelle schon mal angeschnitten, das Thema Zwischenfrüchte. Frau Strelo, können Sie das nochmal greifbar machen? Wo ist drauf zu achten? Wo sind Gefahren? Wo ist keine Gefahr?
Also alle kreuzblütigen Zwischenfrüchte sind ein Problem. Mhm. Aber auch da gibt es Unterschiede, genauso wie wir...
Sicher jetzt erster Linie Senf und Ölrettich zu nennen,
die ganz genau.
Und weitesten verbreitet.
Senf hat man festgestellt, dass die unterschiedlichen Senfsorten, die wir haben, tatsächlich alle hoch anfällig sind gegenüber den Rassengemischen, die bei uns hier in Deutschland auftreten. Und das ist beim Ölrettich ein bisschen anders. Da gibt es ja tatsächlich auch resistente Sorten, die man kaufen kann, die dann eben gegenüber dem Kolonierer-Erreger resistent sind.
Okay. Frau Böttcher, wie ist es bei Ihnen? Sie sagten, Sie bauen unter anderem auch Mais und Erbsen an, also Sommerrungen. Ja. Stellen Sie da vor Zwischenfrüchte? Achten Sie da drauf?
Also wir haben es jetzt im vergangenen Jahr nicht gemacht, aber die Jahre davor schon. Und wir achten natürlich darauf, so wie Frau Strelo schon gesagt hat, also keine Kruzifernen mit in den Zwischenfrüchten drin zu haben. Die Auswahl wird natürlich da schon deutlich geringer. Mhm. Aber wir haben ja nun auch noch Leguminosen im Anbau. Da ist ja dann das Thema Anthracnose auch noch immer ein Thema. Aber wir versuchen dann trotzdem Rauhafer oder auch Phacelia, aber auch Kleemischungen mit einzubringen.
Ja. Also genau, schon darauf achten, dass man nicht das überstrapaziert,
genau. Die Fruchtfolgeaspekte mit also der Zwischenfrucht. Auch nicht zu viele, also eine Sorte, eine Mischung mit zu vielen Partnern quasi zu wählen.
Wie relevant ist denn wirklich der Aspekt der Unkräuter? Sie hatten es gerade auch schon kurz angesprochen. Muss ich da als Praktiker irgendwie bewusster darauf achten, wenn ich kruzifere Unkräuter habe, dass ich da wirklich nichts zulasse? Oder wie ist das auch, was bedeutet das für die Praxis, dieser Punkt?
Das ist eine Frage der Dichte, ne? Wenn ich viele Kreuzblütler habe, dann kann ich natürlich in der Regel auch massiv vermehren. Ich hatte gerade letzten Herbst war ich mit einem Studierenden auf seinen Ackerflächen unterwegs und da haben wir festgestellt, dass der hat eine resistente Sorte angebaut, die war auch gesund und stand gut da und dem ist das Hirtentäschelkraut durchgegangen, also auch eine kreuzblütige Unkrautart und die hatten alle eine Galle tatsächlich. Mhm. Also da ist diese Unkräuter oder auch der Ausfallraps, wenn man ihn rechtzeitig bekämpft, der hat das Potenzial, den Erreger eben nochmal massiv zu vermehren.
Ja.
Ja. Und wenn wir eben hohe Dichte haben an kreuzblütigen Unkräutern, dann ist das auch ein Problem.
Ja. Herr Glamayer, wir hatten ja auch schon gehört, dass erstmal die Infektion der Kolonie früh erfolgt, also sprich im Herbst. Welche Rolle spielt da vielleicht auch noch der Aussaattermin? Kann ich durch einen späten Aussaattermin den Infektionsdruck runterziehen?
Ja, da haben wir tatsächlich praxistechnische Versuche zugemacht, so vor knapp 8 bis 10 Jahren war das. Und da haben wir herausgefunden, dass eine spätere Aussaat, man muss jetzt unterscheiden zwischen der Befallshäufigkeit und der Befallsstärke, also Befallshäufigkeit bedeutet eben, wenn ich mir 25 Pflanzen oder so aus einer Parzelle rausziehe und gucke, haben die Kolonie, haben die kein Kolonie, dann gab es da keinen großen Unterschied. Also die Pflanzen waren alle irgendwie befallen, aber der späte Aussaatpunkt war deutlich weniger stark befallen. Also so, dass wir haben die Parzellen dann oder den Versuch dann auch gedroschen und so, dass praktisch diese Spätsaat im Vergleich zu Normalsaat auch noch einen ganz auskömmlichen Ertrag trotz Koloniebefall erzielen konnte.
Ja.
Und das haben wir mit in die Praxis genommen. Dass im Moment sehen wir da so einen kleinen Zielkonflikt mit dem Raps-Erdfloh, weil wir doch sehen, dass, Frau Böcher kann das wahrscheinlich bestätigen, dass die Praxis vielleicht eher dazu neigt, früher zu sehen, damit der Raps eben einfach besser in Gang kommt, wüchsiger ist und diesem Raps-Erdfloh standhalten kann. Aber ich würde ganz klar sagen, da vielleicht ein Stück weit Risikostreuung zu betreiben. Also wenn ich weiß, da ist eine Koloniefläche und da sind Flächen, wo kein Kolonie ist, dass man da den Aussaatzeitpunkt so ein bisschen staffelt.
Ja. Frau Böttcher, machen Sie das, beziehungsweise wann ist bei Ihnen der klassische Rapsaattermin und ist es eher die Kolonie oder ist es doch der Raps-Erdfloh, der den Termin vielleicht auch steuert?
Also bei uns ist es tatsächlich der Raps-Erdfloh, der den Termin eher steuert. Mhm. Also wir streben an, die letzte Augustwoche als Saattermin zu favorisieren. Aber ob das dann am Ende so kommt, ist natürlich auch von äußeren Faktoren abhängig. Wir haben aber durchaus auch ein Saatfenster bis zum 10. September und haben auch in den letzten Jahren häufig den Fall gehabt, dass auch die Spätsaaten bei uns eher die besseren Erträge gebracht haben.
Ja, okay. Ich schaue gerade mal auf mein Laptop und ich habe hier erste Zuschauerfragen, die würde ich an dieser Stelle gerne einfach schon mal mit einfließen. Hier schreibt ich weiß nicht, ob es eine Zuhörerin ist oder Zuschauer. Ich habe Kolonie-infizierte Pflanzen gefunden. Ab welcher Pflanzenzahl oder welcher Ausprägung sollte ich über einen Umbruch nachdenken? Gibt es da Erfahrungen? Ist irgendwann ein Level erreicht, wo man sagt, jetzt macht es tatsächlich keinen Sinn mehr, davon auszugehen?
Also ich würde den Spieß umdrehen. Ich würde mal gucken, wie viele Pflanzen pro Quadratmeter, gesunde Pflanzen pro Quadratmeter man hat.
Mhm. Die Pflanzen, die jetzt noch gesund sind, da muss ich mir eigentlich auch keine Gedanken mehr machen.
Ja, also das haben wir jetzt März. Frühjahrsinfektionen können durchaus noch laufen, aber sind nicht ganz so stark wie Herbstinfektionen.
Ja.
Aber wenn man jetzt gesunde Pflanzen hat und das sind vielleicht 15 Pflanzen pro Quadratmeter flächendeckend, dann ist das schon ein Pflanzenbestand, der durchaus noch weiterführbar ist. Die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Wenn schon Herbizide gefallen sind und so weiter, dann wird das natürlich auch schwierig.
Ja. Gerade die Frühjahrsinfektionen, die sind eigentlich nicht mehr ertragswirksam, weil dann haben wir eine lange Pfahlwurzel schon ausgebildet oder der Raps hat eine lange Pfahlwurzel und kann Wasser und Nährstoffe von unten aufnehmen. Und dann sind nur die Seitenwurzeln, haben dann meistens so kleine Gallen. Ja. Also ertragswirksam wird das nicht, aber wichtig ist es dann zu gucken, hier habe ich ein Befallsnest, ich muss mir dessen bewusst sein und muss eben aufpassen, dass sich dieses Befallsnest nicht vergrößert, beziehungsweise ich den Erreger auf eine andere Fläche verbreite. Also es ist gut, so früh wie möglich solche Befallsnester zu erkennen.
Okay, gut. Ich nehme noch eine weitere mit rein und zwar gibt es eine Art Fangpflanzen. Hier wird der Vergleich aufgemacht zu Nematoden, die den Boden entgiften.
Also da gibt es eine Untersuchung vom JKI, die haben wahnsinnig viele Pflanzenarten untersucht und geschaut, welche Pflanzen in der Lage sind, den Erreger zu vermehren. Und es waren eben ausschließlich die kreuzblütigen Pflanzen. Und es wurde aber auch festgestellt, dass in anderen Pflanzen, die zwar keine Pflanzenarten, die keine Gallen gebildet haben, also den Erreger nicht vermehrt haben, der Erreger nachgewiesen werden konnte mit Hilfe einer PCR. Also man hat DNA festgestellt in dieser Pflanze. Und das haben schon andere Wissenschaftler auch schon vor langer Zeit festgestellt, dass es Pflanzenarten gibt, die nicht zu den Kreuzblütlern gehören, die dennoch diesen ersten Infektionszyklus durchlaufen, dass erstmal nur die Wurzelhaare infiziert werden. Ja. Und in den Wurzelhaaren entstehen dann neue Zoosporen, die werden wieder in den Boden entlassen und dann wird erst die Wurzelrinde infiziert und dann haben wir diese große Galle. Das muss passieren, damit der Erreger sich vermehren kann. Und es gibt eben Pflanzen, die nicht zu den Kreuzblütern gehören, da findet diese Wurzelhaarinfektion statt. Das heißt, man kann sich vorstellen, wir regen die Dauersporen zum Schlupf an.
Die da angeregt sind, die können später den Raps nicht mehr befallen.
Ganz genau, die sterben dann ab. Die sind sehr empfindlich, diese Zoosporen. Ne? Die mögen Austrocknung gar nicht, deswegen ist eben dieses Bodenwasser auch so wichtig. Die schlüpfen, infizieren die Wurzelhaare. Ja. Aber dann kann die Wurzelrinde nicht mehr infiziert werden, weil aus keine Ahnung welchen Gründen. Diesen Mechanismus kennt man nicht.
Was sind das für Pflanzen?
Also man hat das an Lolium PN, am deutschen Weidelgras das erste Mal festgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Pflanzenarten jetzt bei der JKI-Studie da noch dazu da DNA nachgewiesen worden ist.
Aber man geht noch nicht so weit, dass man irgendwie sagt, dass man eine Vorfrucht vorm Raps empfiehlt, um diesen Effekt zu haben, oder eine Zwischenfrucht vorm Raps empfiehlt.
Das wurde in der Praxis mal probiert, versucht, aber da hatte man keinen Erfolg tatsächlich. Wenn man da hohe Sporenkonzentrationen im Boden hat oder mittlere, dann ist dieses Entseuchen durch die Wurzelhaarinfektion hat nicht keinen messbaren Effekt gebracht sozusagen. Ja.
Okay, sehr interessant. Ich würde einmal noch mal weitergehen und mal einmal noch den Fokus ein bisschen auf Boden und pH-Wert. Sie hatten es gerade auch schon kurz angesprochen. Gehen. Frau Strelo, auf welchen Böden kommt denn Kolia nie per se vor oder spielt die Bodenart gar keine Rolle?
Doch, ich hatte in einer Untersuchung festgestellt, dass die Bodenart eben sehr wohl eine Rolle spielt. Also hohe Befalls- oder hohe Sporenkonzentrationen hatten sandige Lehme. Und je höher der Sandanteil war, beziehungsweise je höher der Tonanteil war sozusagen, desto geringer war die Sporenkonzentration im Boden. Ja. Da hat man sich überlegt, haben wir uns überlegt, der Erreger konnte sich nicht gut vermehren auf diesen Böden mit viel hohem Sandanteil und hohem Tonanteil. Und da hatten wir so den Erklärungsansatz, dass die Böden mit dem hohen Sandanteil ein hohes Grobporenvolumen haben und diesen groben Poren, die haben geringe Kapillarkräfte. Die halten das Bodenwasser nicht. Und dieses Bodenwasser braucht der Erreger um sich fortzubewegen. Ja. Und eben diese Zoosporen sind, trocknen eben leicht aus. Und der Erklärungsansatz für den Tongehalt war dann auch wieder die Porengröße. Kleine Poren und diese Zoosporen sind 5 Mikrometer bis 7 Mikrometer groß. Die passen vielleicht gar nicht durch diese kleinen Feinstporen durch und können sich nicht so gut bewegen und sind dann eben nicht so mobil und können nicht erfolgreich die Pflanzen infizieren.
Ja, okay. Und wie sieht es mit dem pH-Wert aus? Herr Glamayer, welche Rolle spielt der bei der Kolonie?
Auch eine große Rolle. Das ist auch mit einer der Infektionsfaktoren, dass ein niedriger pH-Wert bzw. ein pH-Wert, der eher ins saure Milieu geht, eine Infektion auf jeden Fall begünstigt. Also alles unter 6,4, 6,3 ist auf jeden Fall begünstigend. Wobei das natürlich auch immer von der Bodenart auch abhängt. Es gibt ja Böden, die sind von Natur aus etwas saurer als andere Böden. Deswegen gibt es vielleicht Bodenarten, die haben in dem Fall dann Glück, dass der pH-Wert höher ist. Ja. Aber man sagt so, wenn es in den saureren Bereich geht, dann wird es begünstigt.
Wenn wir solche Böden haben, wo am Ende auch die Kalkung ansteht, notwendig ist, würden Sie es auch so empfehlen, wie Frau Böttcher es gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie kalken dann in der Regel vorm Raps direkt? Ist das auch Ihre Empfehlung?
Ja, definitiv. Also kalken sowieso. Sei es jetzt Erhaltungskalkung oder in dem Fall vielleicht, wenn man mal von Gesundungskalkung sprechen kann, wenn man jetzt Richtung Koloniebekämpfung geht, hat Kalken einen hohen ackerbaulichen Stellenwert, einfach um die Bodenstruktur zu verbessern, unter anderem, und eben auch den pH-Wert, vielleicht wenn es auch nur kurzfristig ist, aber doch zu erhöhen oder auch auf einem hohen Niveau zu halten. Auf jeden Fall nicht den Boden versauern lassen. Ja. Das wäre die falsche Lösung.
Frau Böttcher, wenn Sie die Kalkung durchführen, machen Sie das wegen der Kolonie oder machen Sie das auch wegen den angesprochenen Aspekten, sowieso Nährstoffverfügbarkeit, Bodenstruktur und die Kolonie die Bedingungen schlechter zu machen, ist der schöne Nebeneffekt dabei, muss man so sagen? Oder was treibt Sie an, die Kalkung durchzuführen?
Ja, das sind genau die Faktoren, die Herr Glammeier gesagt hat, die uns auch dazu veranlassen, Kalkung durchzuführen. Also natürlich ist Cola nie auch immer ein Thema, aber nicht das alleinige Thema.
Ja. Und das ist dann tatsächlich eine klassische Erhaltungskalkung, einmal pro Fruchtfolge? Oder wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Auch die Böden, wie sind die da geschaffen?
Das in der Regel ist das dann die Erhaltungskalkung, ja.
Ja, okay. Gut, vielleicht noch einmal die Stimme aus der Wissenschaft dazu, zu diesem Einfluss pH-Wert. Wie relevant wirklich für die Praxis?
Ich glaube eben eher von geringerer Bedeutung tatsächlich. Ja. Und da gibt es so eine Schwelle. Alles, was über 7 ist, da keimen die Dauersporen nicht mehr. Und diese Schwelle über 7, die erreicht man in der Praxis einfach nicht. Auch mit so einer Gesunderkalkung kann das mal hochsteigen schnell tatsächlich, abhängig von der Kalkart, die man da nutzt. Ja. Aber da kann man eben auch in der Praxis, haben wir festgestellt, also im Gewächshaus klappt das ganz hervorragend, aber in der Praxis kann man das vielleicht auch damit erklären, dass es nicht so erfolgreich ist oder dass es mal Jahre gibt oder Standorte gibt, wo das ganz gut klappt mit der Eingrenzung der Kolonie.
Ja. Genau, also wahrscheinlich machen deswegen auch viele Betriebe, weil diese Grenze von 7,0, die Sie sagen, wahrscheinlich in der Praxis ja auch nie so scharf zu ziehen ist.
Ne? Ganz genau, und dann wird der Kalk ja auch nicht homogen verteilt, das heißt, ich habe Areale, da habe ich die Kalkwirkung gar nicht oder der Erreger infiziert, bevor der pH auf 7 gestiegen ist. Also da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, warum das nicht so funktioniert in der Praxis.
Ja. Herr Glammeier, immer wieder wird ja auch der Einsatz von Kalkstickstoff diskutiert. Kann Kalkstickstoff die Kolonie reduzieren?
Da haben wir auch Gewächshausversuche mit der Uni Rostock und ich glaube auch mit euch zusammen gemacht, genau. Das zeigt ganz klar, aber eben auch wieder der Punkt, Gewächshaus ist nicht gleich Praxis, aber diese Versuche haben eben gezeigt, dass eine große Gabe oder mehrmalige größere Gaben in den Versuchen eine Reduktion bewirkt haben.
Ja.
Aber dass es auf die Praxis eben schwer umzusetzen ist, weil A ist Kalkstickstoff nicht gerade günstig in den Mengen, also wir sprechen von Mengen von über 250 Kilo pro Hektar, die man dann reell ausbringen müsste.
Okay.
Und was dann ja auch noch erschwerend hinzugekommen ist, ist die Düngeverordnung und die N-Mengen, die im Herbst ausgebracht oder eben nicht ausgebracht werden dürfen in den entsprechenden Gebieten. Und Kalkstickstoff ist sicherlich nicht schlecht. Das hat auch phytosanitäre Vorteile, ganz klar. Mhm. Aber Kolonie kriegt man damit nicht klein.
Ja.
Das würde ich ganz klar sagen.
Ja. Kann man, gibt es da andere Erfahrungen, Ergänzungen noch zu dem Thema Kalkstickstoff? Ansonsten würde ich nämlich schon weitergehen, noch mal zu dem Thema Bodenbearbeitung. Kann ich es denn da irgendwie mit hemmen, stören, schlechte Bedingungen schaffen?
Naja, wir haben es eben schon mal angesprochen, wenn wir über Bodendurchlüftung sprechen, Staunässe vermeiden und so weiter, da hat die Bodenbearbeitung sicherlich einen Einfluss drauf. Wenn wir das mal ein bisschen weiterdenken, nicht die direkte Bodenbearbeitung, aber die Maschinen, Frau Strelo hat es erwähnt, der Erreger wird nur über den Boden weiterverteilt. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir mit 2-3 Betrieben eine große Maschine teile oder dann eine Maschinengemeinschaft habe und von dem einen Acker zum nächsten fahre und fröhlich den Erreger verteile, dann ist das natürlich ungünstig. Also das Maschinenhygiene ist ein wichtiger Faktor, ist jetzt nicht die direkte Bodenbearbeitung, ich weiß, aber das sind auch immer wichtige Punkte, die zu bedenken sind.
Ja. Frau Böttcher, Hand aufs Herz, wurde schon mal eine Maschine gereinigt im Herbst, weil die von einer Fläche, wo Sie glauben, wussten, dass Kolonie ist, auf eine Fläche fahren, wo Sie glaubten, da noch nichts ist?
Ich glaube, das ist eher realitätsfern.
Ja, das würde ich mal sagen. In der Saison, dann spielen noch. Leider muss man so ehrlich muss man sein, glaube ich, andere Faktoren einfach mit
tatsächlich
rein.
Tatsächlich immer.
Wie sieht denn die Bodenbearbeitung auf Ihrem Betrieb eigentlich aus? Und sehen Sie da Effekte auf die Kolonie?
Also, wir arbeiten seit wir übernommen haben, 2016, ausschließlich nicht wendend. Mhm. Also, der Pflug steht nur noch. Er kommt nicht mehr zum Einsatz. Also konservierende Bodenbearbeitung ist bei uns immer.
Konnten Sie, ich sag mal, dann wirklich einen Unterschied, ich meine, wenn man so ein Bewirtschaftungssystem umstellt, das ist auch nicht von einem Jahr dann alles irgendwie fein oder gut, aber trotzdem vorher zu Flug und jetzt ein paar Jahre fluglos, da denn Unterschiede erkennen?
Also es sind natürlich deutliche Unterschiede zu sehen, aber jetzt nicht im Hinblick auf Kolonie.
Ja,
Ja, okay. Also was die Bodenstruktur betrifft, ist es natürlich was ganz anderes, ein ganz anderes Bodenleben, also vielfältiger, viel mehr Regenwürmer, ja. Dadurch natürlich auch keine Staunässe. Selbst jetzt nach diesem sehr regenreichen Winter haben wir da wenig Probleme. Ja. Also die Durchlüftung ist da.
Ja. Frau Strelo, da vielleicht nochmal nachgehakt. Haben Sie Erkenntnisse darüber, inwieweit wirklich auch einfach ein gesunder Boden, gutes Bodenleben, aktives Bodenleben, vielleicht auch Sporen mehr abbaut, dass wir darüber irgendwo einen Einfluss haben?
Da gibt es tatsächlich aktuelle Untersuchungen, die zeigen, dass also nicht nur die Anbaupause tatsächlich bedeutend ist, sondern auch die Kulturpflanze, die vor dem Raps angebaut worden ist. Und man hat festgestellt, dass das mit dem Mikrobiom, also mit der mikrobiellen Aktivität beziehungsweise mit der Diversität der Mikroorganismen im Boden zusammenhängt.
Sind das jetzt zwei verschiedene Sachen? Einmal das Mikrobiom, was quasi mit dieser Kultur gekoppelt ist, und das, was wir gerade besprochen haben, mit diesem Fangpflanzeneffekt? Oder geht das in eine Richtung?
Nee, das ist was ganz anderes tatsächlich. Okay. Sondern dieses Mikrobiom ist dann, das wird angeregt durch eine Vorfrucht. Ja. Da gibt es günstige Vorfrüchte, zum Beispiel Sojabohnen wurde in dieser Untersuchung festgestellt. Mhm. Die regt das Bodenleben so dahingehend an, dass da Mikroorganismen sind, die wahrscheinlich in Konkurrenz zu der Kolonie irgendwie treten oder antagonistisch wirken. Ja. Und da gibt es eben ungünstige Vorfrüchte, die dann einfach ein Mikrobiom fördern. Ja. Und dann zu einer Kolonie in Kombination mit Wurzelexudaten immer, also der Erreger muss auch Wurzelexudate von seiner Wirtspflanze wahrnehmen, weil er nur die infizieren kann sozusagen, aber in Kombination mit einer bestimmten, mit bestimmten Mikroorganismen im Boden. Ja. Aber es wäre dann nichts wie Fangpflanze tatsächlich, das nicht.
Ja, aber ich glaube, sehr interessante Ansätze, weil ich glaube, das ist meines Wissens einfach in der Praxis so noch nicht drin. Ich meine, ist auch die Frage, wie weit die Wissenschaft wirklich da ist und das bewiesen ist. Mhm. Aber ich glaube, da tut sich wahrscheinlich nochmal ein Feld auf, wo man auch nochmal genauer hingucken muss. Und gerade Mikrobiom im Boden ist, glaube ich, sowieso nach wie vor noch eine Blackbox, wo es noch sehr viel Forschungsbedarf gibt.
Ne? Da geht die Forschung jetzt erst hin in diese Richtung. Ne?
Ja, okay. Gut. Ich würde weiterschauen in den Blog. Ich schiele noch einmal ganz kurz auf mein Laptop. Ja, vielleicht schieben wir diese Frage gerade noch einmal rein. Gibt es denn die Möglichkeit, Kolonie mit einem Fungizid zu bekämpfen? Das wäre natürlich das Einfachste.
Nicht bei uns tatsächlich.
In anderen Ländern gibt es Mittel tatsächlich, die man dann einsetzen kann?
Ja, und zwar sind das die Mittel, die wir bei uns gegen Phytophthora-Bekämpfung tatsächlich einsetzen, aber dann wird das nicht gespritzt, sondern der Boden wird durchtränkt sozusagen mit diesem Fungizid. Okay. Und das ist bei uns nicht denkbar.
Ja. Würden Sie, sind das Länder, oder wissen Sie, das vielleicht euer Glamour ja, wie verbreitet sowas ist, und sind das Länder, die dann keine resistente Sorten anbauen, weil die dieses Mittel haben?
Ich müsste mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, in Kanada wird sowas durchaus praktiziert, aber ganz genau weiß ich das
nicht. Okay. Und nicht im Rapsanbau, meines Wissens. Also ich glaube, auch China ist ein großes Land, aber die machen das dann im Kohlanbau. Ah, okay. Also nicht im Rapsanbau großflächig, sondern dann machen sie das in den intensiven Kulturen im Kohlanbau.
Ja. Also es gibt auch Forschungsansätze, das zum Beispiel mit Wärme oder mit Hitze den Boden zu sterilisieren. Mhm. Das sind ja aber auch wieder Maßnahmen, die nicht in der Praxis nicht umsetzbar sind. Also das kann man sicherlich im Kleinteiligen machen, im Gewächshaus oder wie auch immer, aber jetzt keine großen Flächen.
Und nicht umsetzbar, auch nicht sinnvoll, denke ich, wenn wir das gesamte Bodenleben dann dadurch zerstören. Genau,
sowohl mit der thermischen als auch mit der chemischen Variante.
Ja. Okay. Ja. Gut, dann von diesem kleinen Exkurs nach Kanada und China kommen wir zurück hier auf unsere Felder. Und das war jetzt vielleicht nochmal an dieses große Thema Sortenresistenz eingehen. Herr Glammer, was bedeutet das, wenn eine Sorte eine Resistenz gegenüber Kolonie hat?
Wenn eine Sorte resistent ist, dann ist es eine rassenspezifische Resistenz. Genetisch ist das so in der Pflanze verankert, dass es eben eine genetische Antwort auf den Befall des Erregers gibt. Die Pflanze löst dann einen Abwehrmechanismus aus. Was dann aber da genau vorgeht an biochemischen Prozessen, das weiß die Wissenschaft auch noch nicht so genau. Ja. Erstmal ist es ja gut, dass es funktioniert, aber welcher Mechanismus dahinter steckt, das ist noch nicht so genau erforscht worden. Da ist man aber dran.
Und das heißt dann, eine Sorte mit einer Resistenz, die bekommt die angesprochenen Hernien, bildet sie gar nicht aus.
Genau,
ja, richtig. Okay. Und dementsprechend auch keinen Einfluss auf oder ja, auf den Ertrag, dass wir da, dass sie da nicht in den Wuchs kommen, das haben wir dann an der Stelle nicht.
Ja, wenn man mal zurückdenkt vor, was haben wir jetzt, 2024, 2000 ist die erste kolonieresistente Sorte marktfähig gewesen. Da war diese Sorte noch nicht auf dem gleichen agronomischen Level wie andere konventionelle Hybriden. Mhm. Das ist aber mittlerweile aufgeholt worden. Also die resistenten Sorten sind auf einem ähnlichen Niveau wie konventionelle Hybriden, beziehungsweise sind da im Fahrwasser. Also die sind da ganz nah dran,
genauso gut zu dreschen. Wo das noch vor Jahren einfach ein Ertragseinbuße mit sich gebracht hat. Wahrscheinlich diese Resistenz gleicht sich das gerade mehr an.
Also normalerweise heißt es ja immer, je mehr Eigenschaften, sei es jetzt Resistenzen oder was anderes, die Pflanzen hat, da leidet als erstes der Ertrag drunter, aber da hat die Züchtung eben doch ganz gut dran gearbeitet, sodass das so ein bisschen abgewiegelt werden konnte.
Frau Böttcher, Sie bauen auch resistente Sorten an, habe ich gerade so rausgehört. Mittlerweile dann ausschließlich und haben Sie da auch einen Vergleich resistente, nicht resistente Sorten?
Also wir bauen ausschließlich resistente Sorten an. Ertraglich, muss ich sagen, kann ich Herrn Glammeier dann nur zustimmen. Also da hat sich wirklich in den letzten 20 Jahren, seit die Sorte Mendel damals rausgekommen ist oder marktfähig wurde, hat sich da ertraglich schon sehr, sehr viel getan. Also heute haben wir ja teilweise den Trend, dass Landwirte überlegen, eine resistente Sorte anzubauen, obwohl sie gar nicht Kolonie haben, weil die ertraglich so gut sind. Mhm, okay. Also das ist schon für die Züchter dann auch schon wieder so ein leichtes Problem.
Ja, ich wollte gerade sagen, Frau Schelo, wie ordnen Sie sowas ein? Gerade auch, man spricht immer ja vor, dass eine Resistenz auch irgendwo brechen kann. Wann macht es wirklich Sinn, auf eine resistente Sorte aus Ihrer Sicht zu setzen?
Das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Also Ziel ist eigentlich immer, wir wollen keine große Spornpopulation oder bei allen Erregern, wir wollen keine großen Erregerpopulation. Und wir wollen aber auch keine Erregerpopulation, die von einer bestimmten Rasse sozusagen dominiert wird. Also von einer Rasse, die gut angepasst ist. Bei uns im Falle von der Kolonie wäre das eben so eine resistenzbrechende Rasse dann. Mhm. Wenn man jetzt anfällige Sorten anbaut, hat man auf kontaminierten Flächen das Problem, dass man, oder das zieht dann nach sich, dass man diese Population stark vermehrt. Wenn ich resistente Sorten anbaue, dann halte ich die Population zwar geringe, aber ich sorge dann dafür, dass ich nur die Rassen vermehre, die diese Resistenz überwinden können. Das heißt, es kommt peu à peu immer zu einer Rassenverschiebung.
Ja. Können Sie, da will ich mal gerade noch einmal einhaken, das Thema Rassen. Können Sie das nochmal einmal etwas genauer erklären? Wie viele verschiedene Rassen haben wir, spielen eine Rolle? Wie ist die Verbreitung?
Das hängt davon ab, was für einen Resistenztest ich nutze, beziehungsweise mit was für einem Differentialset nennen wir das. Also diese Charakterisierung der Rassen erfolgt mit Hilfe von einem Testsortiment aus unterschiedlich resistenten Pflanzen. Und je mehr unterschiedlich resistente Pflanzen in diesem Set enthalten sind, desto mehr unterschiedliche Rassen kann ich damit auch identifizieren. Also das ist immer davon abhängig, wie dieses Testerset sozusagen aussieht.
Okay. Wie ist denn der Zusammenhang? Und das glaube ich, hier gerade auch schon angeschnitten, aber ich glaube, das ist ja auch ein relativ komplexes Thema. Also Rasse und Resistenz. Und wir haben gerade auch schon gehört, die Sorte Mendel ist ja eigentlich der Ursprung, oder man spricht auch von einer Mendel-Resistenz. Da weiß man jetzt genau, gegen welche Rassen diese Resistenz gilt, oder wie ist das?
Ja, das weiß man eigentlich ziemlich genau. Also diese Rassengemische, die im Boden vorkommen können, die werden in sogenannte Pathotypen, korrigiere mich da, aber zusammengefasst. Und da weiß man eben, dass die Mendel-Resistenz gegen den Pathotyp 1 und 3 resistent ist. Genau. Dann aber die weiteren auch nicht. Die noch vorkommen, also die anhand eines Differentialsets eben identifiziert werden können. Mhm. Dann gibt es seit neuerem auch eine erweiterte Resistenz. Da wird zum Beispiel ein weiterer Pathotyp mit abgedeckt. Und so entwickelt die Züchtung das eben immer weiter.
Auf wie viel Prozent der Fläche, oder können Sie das irgendwie greifbar machen, ist denn diese erweiterte Resistenz, wenn ich richtig verstehe, jetzt setze ich die ja dann ein, wenn die Mendel-Resistenz nicht reicht. auf wie viel Prozent der Flächen ist das der Fall, dass die Mendelresistenz nicht reicht?
Also wir hatten ein Monitoring tatsächlich, wo viele Landwirte daran teilgenommen haben und da wurden 70 Bodenproben bislang untersucht. Da liegen immer noch Bodenproben, die auf eine Untersuchung warten, aber es ist sehr zeit- und platzaufwendig tatsächlich. Und bei diesen Bodenproben haben wir festgestellt, auf 70% oder in 70% der Bodenproben konnten wir den Erreger nachweisen. Ja. Und wenn wir dann diese kontaminierten Bodenproben genommen haben und dann einfach da die beiden resistenten Sorten ausgesät haben, also man sieht da einfach dieses Testerset sozusagen rein, erstmal eine anfällige Sorte, die sagt mir, der Erreger ist enthalten in dieser Bodenprobe. Zur Kontrolle quasi. Ganz genau, zur Kontrolle, genau. Und dann mit diesen arbeitet man dann weiter und sieht dann diese resistenten Genotypen da aus. Ja. Dann haben wir festgestellt, dass auf 60% der Flächen, die diese alte bekannte Mendelresistenz wirksam ist. Mhm. Und das ist die Resistenz, die in allen anderen Sorten enthalten ist, unabhängig vom Züchterhaus, die der Landwirt gerade beziehen kann sozusagen. Ja, okay. Und dass sich das erhöht auf 80% Wirksamkeit, wenn ich diese erweiterte Resistenz anbaue. Ja. Also die ist schon wirksam gegen mehr Rassen, die auf die vorkommen in der Praxis.
Ja, okay. Wissen Sie, Frau Böttcher, was Sie für Rassen auf Ihrem Acker haben? Oder sagen Sie, das ist dann doch too much und da soll sich die Wissenschaft mal und die Züchter drum kümmern?
Genau, das ist too much. Nein, das wissen wir tatsächlich nicht. Wir gehen natürlich davon die Praxis bestätigt uns ja darin, dass es wahrscheinlich die Sorten oder Rassen sein werden, gegen die Mendelresistenz
gebrochen ist.
Die auch nach 20 Jahren gut funktioniert.
Das 20 Jahre ist ja, wenn wir, ich meine, man gut spricht von Resistenzen, sonst vielleicht auch im Fungizid oder sonstigen Pflanzenkrankheiten, da kann es ja auch mal sehr schnell gehen mit so einem Rassenbruch. Das ist ja eigentlich 20 Jahre eine Resistenz hält. War das abzusehen?
Ich glaube, die NPZ war selber überrascht darüber. Ne? Also das ist ein Resistenzgen und dann da bricht die Resistenz immer relativ schnell. Aber da spielt uns die Biologie in diesem Falle mal in die Karten von dem Erreger, dass er eben sich nicht so schnell verbreitet und dass er eben diese günstigen Infektionsbedingungen benötigt und alle Jubeljahre es nur schafft, sozusagen seine Population zu erneuern und zu erhöhen.
Mhm. Thema Biotest, wenn ich da vielleicht noch mal kurz einhaken kann.
Gerne.
Das kann man als Landwirt, Landwirtin auch ganz gut zu Hause machen. Wenn Sie sich ein bisschen Boden von einer Fläche nehmen, wo Sie denken, da könnte Kolonie sein, packen den Boden in einen Blumenkasten oder Blumentopf und dann nehmen Sie Chinakohl, kann man im Baumarkt kaufen, der ist hochanfällig gegenüber Kolonie. Ja. Den da reinsehen, gut feucht und warm halten, irgendwie auf der Fensterbank. Und dann kann man nach ein paar Wochen gucken, okay, ist da Kolonie im Boden oder ist es nicht. Ja. Wenn man das dann noch, wenn man so eine wissenschaftliche Ader hat, dann kann man das noch weiter treiben. Ja. Und man hat vielleicht noch ein paar Restsaatgutsäcke oder sowas rumliegen von einer kolonieresistenten Sorte. Dann kann man da auch ein paar Körner mit reinsehen. Mhm. Und dann kann man eben zu Hause à la Yps-Heft rausfinden, ob da Kolonie im Boden ist oder nicht.
Das ist nicht eine reine nur im wissenschaftlichen Interesse, sondern auch für die Landwirte natürlich extrem wichtig zu wissen, habe ich da ein Rassengemisch, auch wenn ich nicht wissen möchte, wie viele unterschiedliche Rassen habe ich da, aber ich möchte ja wissen, ist in diesem Gemisch eine Rasse oder mehrere Rassen enthalten, das ist fast auch egal, die eben die Mendelresistenz überwinden kann oder eben diese erweiterte Resistenz. Also eigentlich ist das sinnvoll, dass das jeder zu Hause bei sich macht.
Ja, ich glaube auch, und natürlich, ich meine, auch für Betriebe, die vielleicht, wenn es mal eine neue Fläche dazukommt oder vielleicht eine Fläche, wo sie es einfach genau nicht wissen, ob da dann lange oder noch nie Raps stand und man hat vielleicht auch nochmal die Auswahl zwischen zwei Flächen, ist man natürlich mit so einem Test sehr gut beraten, wenn man da irgendwie eine Aussicht auf Unterschiede hat, um dann den Raps auch passend zu platzieren.
Und oftmals sind es ja auch Teilstücke einer Fläche, nur dann ist das gar nicht die ganze Fläche, sondern ist das vielleicht so eine nasse Lunke. Oder Teilflächen eben und dass man eben dann gewiss ist, kneift es da oder kneift es dort nicht.
Ja. Ich habe noch eine Frage, die haben wir, glaube ich, eigentlich schon beantwortet. Wann wirklich Sorten mit dieser erweiterten Resistenz eingesetzt werden sollen, ist klassisch der Fall, wenn die Mendelresistenz an der Stelle nicht mehr ausreicht. Ja. Was hält der Markt da gerade bereit an diesen erweiterten Resistenzen? Da sind Sorten schon verfügbar, wie viele oder wo stehen wir da gerade?
Also meines Wissens nach aktuell zwei Sorten, die zugelassen sind, die agronomisch auch durchaus mithalten können mit den mendelresistenten Sorten und die dann eben mehr Rassen abdecken können.
Ja, okay, gut. Ich glaube, haben wir das Thema Sorten und Rassen und Resistenzen auch, glaube ich, ganz gut runtergebrochen. Ist ja auch wirklich ein komplexes Thema. Deswegen auch Dank an die Wissenschaft, was da noch mit zu berücksichtigen ist. Jetzt würde ich gerade noch mal einmal kurz auf die Zuschauerfragen kommen, was da noch reingekommen ist. So. Das hatten wir. Ah, hier ist noch tatsächlich eine, kommt noch gerade eine Frage zu diesen Rassen. Wo kommen denn die giftigsten Rassen, so wird sie formuliert, oder Gemische vor? Gibt es da Hotspots, Regionen, die da besonders betroffen sind?
Also man hat mal gedacht, ein Hotspot ist um die Region Greifswald, aber das hat sich nicht bestätigt. Also da traten einfach die ersten Fälle auf und dann hat man angefangen, genauer hinzugucken und unterschiedliche Regionen beprobt, ganz viele unterschiedliche Flächen beprobt und hat festgestellt, dass diese Mendel-resistenzbrechenden Rassen auf unterschiedlichen Standorten in unterschiedlichen Regionen vorkommen. Also man ging mal davon aus, Greifswald ist so eine Hotspot-Region, aber es konnte sich nicht bestätigen.
Ja, Monitoring hat auch gezeigt, dass es in ganz Deutschland auftritt. Und ich habe lustigerweise vorgestern mit einem Kollegen bei uns gesprochen, der sich um diese Biotests kümmert. Und er sagte, die giftigsten Isolate hat er immer tatsächlich von Rügen bekommen. Deswegen passt er jetzt gerade mit
Frau Böttcher. Ja, gut. Hier kam auch noch eine Nachfrage zum Thema Düngung. Und zwar bei der Unterfußdüngung gibt es Infektionsgefahr oder ist sie bei DAP, also bei Diammonphosphat, höher als beim Kalkstickstoff? Das hatten wir gerade schon mal ein bisschen diskutiert. Gibt es da aktuelle konkrete Erkenntnisse? Das sind die nächsten. Der nächste Versuch wird gerade im Kopf geplant.
Dazu ja, genau. Also
sag du. Im Endeffekt könnte man sagen, eben alles, was den pH-Wert hebt und um die Pflanzenwurzel drumherum, ist gut gegen den Kolonierreger sozusagen. Also das verhindert eine Infektion, wenn ich auf hohe pH-Werte komme. Wenn das um diese, also als schützender Mantel sozusagen, um diese Rapskeimling drum ist, dann ist das bestimmt eine gute Sache.
Ja, okay. Gut, da bin ich mit den Zuschauerfragen durch. Jetzt würde ich vielleicht gerne noch mal eine kleine Abschlussrunde machen. Frau Strelo, fangen wir mit Ihnen wieder an. Wird die Bedeutung von Kolhernie künftig ab- oder zunehmen? Wir haben eingangs auch über das Thema Einfluss vom Wetter gesprochen. Wie spielt das da auch zum Beispiel mit rein? Aber natürlich auch die weitere, das Thema Rassen. Giftige Rassen haben wir gerade gehört oder auch Resistenzen. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Ja, also wir haben ja gesagt, er will es nass haben, das machen wir beim pH-Wert. Er will es sauer haben, das machen wir beim pH-Wert sozusagen. Nass will er es haben und warm will er es haben. Also der Erreger wird eher, wenn wir sehen, wie sich so die Witterung entwickelt sozusagen und das Klima sich entwickelt, wird er an Bedeutung zunehmen. Es wird wärmer und nasser im Herbst. Also es wird ein zunehmendes Problem sein, denke ich mal.
Ja.
Aber wir haben eben noch nicht festgestellt, dass bestimmte Rassen oder gerade die resistenzbrechenden Rassen mit bestimmten Umweltparametern korrelieren. Also es betrifft dann alle Rassen und nicht nur die problematischen Rassen sozusagen, die resistenzbrechenden Rassen.
Okay, ja, gut. Herr Glarmeier, wie sehen Sie das aus Sicht der Rapszüchtung? Ich habe es mal salopp formuliert, wer gewinnt, der Erreger oder die Züchtung?
Also der Erreger liegt vielleicht vor und die Züchtung legt nach in dem Sinne. Also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, es gibt die erweiterte Resistenz, CRE1 nennt sie sicher, kann man ja auch einmal aussprechen und man ist da dran und dann wird sicherlich auch mittel- bis kurzfristig CE2, 3 und weiterkommen.
Die Entwicklung wird immer weitergehen.
Genau, Züchtung ist immer ein langwieriges Geschehen. Es dauert immer von der ersten Kreuzung bis zur fertigen Sorte, vergehen immer mindestens 10 Jahre. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass da die Züchtung eine entsprechende Antwort drauf findet. Und ansonsten bin ich bei Frau Strelo, Klimawandel lässt grüßen. Also die Infektionsbedingungen werden auf jeden Fall mehr werden oder besser werden für den Erreger.
Mhm. Frau Böttcher, wie sehen Sie den Rapsanbau auf Ihrem Betrieb in Zukunft in 15 Jahren vor dem Hintergrund Kolhernie, aber vielleicht auch Wetter?
Also wir sind natürlich hoffnungsvoll, dass die Forschung Antworten findet auf zunehmende Probleme.
Ist das hauptsächlich die Kolhernie oder was treibt sie sonst noch um? Vielleicht, um da gerade nochmal einen
Jetzt in Bezug auf den Raps.
Ja, und Raps und die
Züchtung. Ja, na, wir haben natürlich nicht nur die Kolonie als Problem. Wir haben zum Beispiel auch eine Folge des Klimawandels, dass wir immer trockenere Frühjahre kriegen. Okay. Und die machen uns eigentlich sehr, sehr schwer zu schaffen. Speziell in unserem Bereich Südostrügen ist immer so eine Trockenzone, sag ich mal. Mhm. Das sieht 10 Kilometer weiter westlich schon ganz anders wieder aus. Okay. Aber das ist tatsächlich unser größeres Problem, dass wir gut arbeiten können und auch keine Infektion mit Kolonie haben, aber dann schlägt das Wetter zu und die Trockenheit gibt dem Raps dann quasi den Rest. Ne?
Ja. Sehen Sie da das größere Potenzial in der Züchtung oder im System, wie ich den Raps anbaue, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Direktsaat als Stichwort?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination aus beiden. Also das kann man nicht losgelöst voneinander sehen.
Alle Möglichkeiten nutzen am Ende,
bedeutet natürlich.
Das für Sie selber. Ne?
Ja, nur das große Potpourri bringt uns zum Erfolg.
Ich würde sagen, das ist doch der Abschlusssatz für heute. Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Es war wirklich eine sehr spannende, ziemlich genau eine Stunde, sehe ich. Sehr interessant, sehr viel Input und Inhalte. Vielen Dank an Sie drei. Für Sie draußen vor den Bildschirmen hoffe ich, dass Sie auch was mitnehmen konnten. Wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schnell ging, können Sie das bei YouTube auch nochmal nachschauen, ganz in Ruhe. Oder empfehlen Sie es auch gerne weiter. Finden Sie über Raps Profi Talk bei YouTube. Bedanke mich aber auch bei Ihnen für Ihre Fragen im Vorfeld und aber auch während der Sendung selber. Und würde mich verabschieden und da bleibt mir eigentlich nur noch gute Befahrbarkeit der Flächen zu wünschen in den nächsten Tagen, dass es überall wirklich jetzt in Gang kommt mit der Düngung, mit dem Pflanzenschutz, auch mit der Bestellung der Sommerungen bald. Und dann hoffen wir, dass Petrus im Laufe des Jahres auf unserer Seite ist und auf gute Erträge. Und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.